Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Hyper-V, Highlights und News, das Thema, was auf der Folie steht. In der Agenda heißt es ein bisschen anders, Software-Defined Computing, Neuerungen, Highlights, hat nicht ganz auf die Folie gepasst, deswegen habe ich es ein bisschen ummoderiert, aber das Thema bleibt das gleiche. Kurze Kontrollfrage von meiner Seite, wer hat heute schon Hyper-V, egal welche Version im Einsatz, Hand hoch? Eine ganze Menge, 3/4, das ist doch schon mal eine gute Quote. Dann auf jeden Fall schon mal den Weg in die richtige Session gefunden. Lars hat schon eine ganze Menge zu mir gesagt, deswegen beschränke ich mich auf ein, zwei Sätze. Benedikt Berger mein Name, ich arbeite als Solutions Consultant für die Firma Elenity Network Partner GmbH, bin deutschlandweit unterwegs zu den Themen Cloud an sich, sicherlich mit einem Schwerpunkt auf Hyper-V. Ich bin einer der drei Gründer der deutschen Hyper-V-Community. Udo Walberer habe ich hier schon im Raum gesehen, Carsten Raffer treibt sich hier auch irgendwo rum. Wir sind die drei, die sagen, ja, wir wollen das Thema Hyper-V in der Community stärker, größer, weiter voranbringen. In der Rolle bin ich auch mittlerweile Microsoft MVP für Hyper-V im zweiten Jahr. Und Lars hat es schon angedeutet, ja, ich freue mich über Feedback und zwar nicht nur, wie klappt es im Vortrag, sondern wirklich auch auf Produktdiskussionen. Ich komme gerade mehr oder weniger vom Flughafen aus Redmond, wo ich die Chance hatte, eine Woche mit der Hyper-V-Produktgruppe zusammenzusetzen, um wirklich auch Feedback zurückzugeben. Und deswegen habe ich auch hier nochmal alle Kontaktdaten mit angegeben. Ich bin die ganze Zeit hier, auch am dritten Tag, am Donnerstag noch und freue mich auf viele spannende Diskussionen, Feedback, Feature-Wünsche rund um das Thema Hyper-V. Vieles von dem, was ich heute erzähle zur bestehenden Hyper-V-Version an Tuning etc. findet sich auch in meinem Buch wieder, was ich vor kurzem veröffentlicht habe mit dem schönen Titel Hyper-V Best Practices. Vieles zu dem, was ich erzähle, was noch nicht in der aktuellen Version drin ist und vielleicht kommt, findet sich in dem Buch noch nicht wieder, aber habe ich auf dem offiziellen TechNet German Virtualization Blog ganz kurz unter AKAMS GVB einmal geblockt. Das heißt, es gibt heute keine Notwendigkeit, die Folien groß abzufotografieren, PowerShell-Commandlets auswendig zu lernen, sondern jeder kriegt die Folien zum Download, kann sich direkt auf der Webseite die PowerShell-Befehle, Klickanleitung etc. anschauen. Und damit steigen wir ein. Ich werde so ein bisschen zweigeteilten Vortrag heute bringen. Ich werde am Anfang darauf eingehen, was ist heute da, was hat sich in den letzten Wochen und Monaten im Bereich Hyper-V an Neuigkeiten, an News getan, so ein bisschen zeigen, wie setzt man die am besten ein. Und je nachdem, wie die Zeit dann zulässt, springe ich nochmal über auf das, was Jeff Woolsey eben in der Session nebenan so als ganz grob Überflug gegeben hat, was könnte in der nächsten Windows Server Version denn dazukommen, mit einem ganz expliziten Hyper-V-Fokus ansprechen, zeigen und ein bisschen stärker ins Detail gehen. Ganz kurze Frage nochmal ans Publikum, wer hat denn heute eine ältere Hyper-V-Version als Windows Server 2012 R2 als neueste Version im Einsatz? Wenige Hände gehen hoch, also die meisten sind auch schon auf der aktuellen Version. Das ist ein Trend, den wir sehr, sehr gut und stark beobachten. Microsoft hat in den letzten zwei, drei Versionen relativ viel investiert in Upgrade-Mechanismen etc. Und wir werden gleich sehen, dass es auch ein bisschen weiter in der Richtung geht. Und mit dem Release von Windows Server 2012 R2, der im Oktober des letzten Jahres stattfand, kam einiges Neues an Features hinzu. Aber auch seitdem hat sich ein bisschen was in der Hyper-V-Welt getan. Wer hat denn 100% seiner Workloads virtualisiert? 2, 3, 4, 5 Hände gehen hoch. Bei dem gut gefüllten Raum sind das nicht sehr viele. Ich freue mich, dass so viele den Weg hierher gefunden haben, aber die meisten von uns haben heute noch bestehende physische Workloads. Warum virtualisiert man denn Workloads an sich? Warum virtualisiert man mit Hyper-V? Dass Server-Virtualisierung ein gutes Thema ist, ich glaube, darüber müssen wir nicht sprechen. Der Trend, mit Hyper-V zu virtualisieren, der hält ungebrochen an, der wird immer stärker und größer. Das sieht man auch an den vielen Händen, die eben schon hochgehen. Die Gründe für Hyper-V sind vielfältig. Die Top 3 sind, wie so oft natürlich, ein bisschen das Geld. Warum soll ich noch extra Lizenzkosten für einen Hypervisor entsprechend investieren, wenn ich doch sowieso alles, was ich für meine Server-Virtualisierung brauche, schon da habe? Das ergibt sich relativ von selbst. Deswegen ist das sicherlich einer der Hauptgründe dabei. Auf der anderen Seite haben die meisten von Ihnen heute virtuelle Workloads mit Microsoft-Systemen, Windows-Server-Systemen, Microsoft-Applikationen, Exchange, SQL und Co. Warum also ausgerechnet für den Hypervisor eine andere Plattform verwenden? Auch das ist sicherlich eine berechtigte Frage. Single-Vendor-Strategie und was Schulung, Training, Know-how-Vorhalten angeht, sicherlich ein berechtigtes Thema. Auf der anderen Seite haben wir in den letzten 1 bis 2 Hyper-V-Versionen auch immer vermehrt Anfragen gehabt von Interessenten, die gesagt haben, ja, ich möchte Hyper-V, weil ich ja Features bekomme, die ich auf anderen Plattformen nicht finde. Und das, denke ich, ist eine sehr beeindruckende Aussage. Eine lange Zeit war das ja genau andersrum. Man sagt, naja, Hyper-V ist zwar schön und gut, aber all das kann es noch nicht. Feature-technisch hat man heute den Markt da wirklich umgekrempelt. Szenarien wie die Shared Nothing Live-Migration kam zuerst in Hyper-V, Storage-Anbindung, SMB3, Scale-Out-File-Server, all das sind Themen, die ich heute auf keiner anderen Virtualisierungsplattform in dieser Effizienz so finde. Also gibt es eigentlich fast keine Gründe, nicht mit Hyper-V zu virtualisieren oder überhaupt zu virtualisieren, aber die meisten von Ihnen haben heute noch physische Workloads im Einsatz. Warum? Was sind Gründe, warum Sie sagen, manche Serversysteme virtualisieren Sie heute nicht? Ja, der Hersteller der Anwendung sagt, ich habe von Server-Virtualisierung noch nichts gehört, deswegen halte ich da irgendwie mal die Füße still und sage, Frau Schaar, das supporte ich irgendwie nicht. Ist einer der sehr, sehr wenigen validen Gründe tatsächlich. Trifft man äußerst selten mittlerweile, es hat sich mal in die hintersten Ecken an Produktentwicklung mittlerweile herumgesprochen, dass es sowas wie Server-Virtualisierung gibt, aber ab und zu ist das tatsächlich noch der Fall. Andere Gründe? Ja, es ist ein bisschen das gleiche Spiel, ne? Dass ich sage, ich unterstütze nicht Server-Virtualisierung, sondern ich unterstütze nur einen Bereich, ein Produkt, Produktspezifika. Wir haben ja gehört, das neue Microsoft hat morgen in der Keynote geht auch viel, viel breiter, möchte eine Plattform für alle bieten. Da ist das Thema Herstellerbindung sicher nicht das Richtige. Das andere, was ich eben gehört habe, war, naja, ich habe ja so Hardware-Abhängigkeiten, dass ich vielleicht mal einen USB-Port oder einen seriellen Port oder sowas brauche und ich deswegen die Maschine nicht virtualisieren kann. Wer kennt sowas? Einige Hände gehen hoch. Ist heute kein Grund mehr. Ich habe für klassische Anwenderszenarien die Möglichkeit, meinen USB-Port über meine Remote-Desktop-Sitzung durchzutunneln. Auf der anderen Seite, wenn ich sage, ich habe aber sowas wie Lizenzdongle, die irgendwie immer und benutzerunabhängig am Server verbunden sind, habe ich heute die Möglichkeit, über ganz kleine USB-to-Ethernet-Konverter meinen USB-Stick an meinem Arbeitsplatz anzuschließen, nicht an einen Hyper-V-Host oder einen Virtualisierungshost und diesen in meiner virtuellen Maschine verfügbar zu machen. Technisch ist das relativ simpel, man installiert einen kleinen Treiber in der VM und dort taucht der USB-Stick als lokal installiertes Gerät aus. Und dann kann ich meine Dongle vom Arbeitsplatz aus verwalten. Die Dinger gibt es für 90 Euro das Stück. Ich empfehle immer zwei davon zu kaufen, falls mal einer kaputt geht. Und dann haben Sie die Mobilität dahinter. Warum unterstützt denn Hyper-V das Anschließen eines USB-Geräts am Hosts nicht? Was andere doch irgendwie tun, was ja einer der Gründe ist, die irgendwie genannt wurden. Die Antwort ist relativ simpel. Wir wollen Elastizität, Flexibilität, wir wollen den Cloud-Gedanken auch im eigenen Rechenzentrum haben. Was machen wir denn jetzt, wenn wir diese virtuelle Maschine mit dem physisch angeschlossenen USB-Stick live migrieren möchten auf einen anderen Host? Schicken wir schnell WLAN und Rechenzentrum, USB-Stick da rausziehen und da wieder reinziehen? Deckt sich so ein bisschen mit dem, was Jeff Woolsey vorhin gesagt hat, naja, Sie glauben ja nicht, dass diese vielen Netzwerkoperationen irgendwie von Hand getan werden, sondern das ist einfach nicht die Architektur dahinter und die Vision dahinter. Und deswegen setzt man ganz bewusst darauf zu sagen, wir entkoppeln all das, was wir tun von der Hardware und dann investieren wir halt mal diese 70, 80 Euro für so einen USB-to-Ethernet-Konverter und haben dann die Möglichkeit, unabhängig von meiner physischen Hardware entsprechend zu virtualisieren. Ein anderer Grund, den ich sehr oft höre, ist Last. Ja, ich habe ja Datenbank-Server, die kann ich ja nicht virtualisieren. Oder SQL-Server oder Exchange-Server, sowas geht ja überhaupt nicht. Ich frage nur mal, warum? Ja, es gibt so ein paar Szenarien, wo wir sagen, ja, das muss man nicht unbedingt. Auf der anderen Seite, ich habe heute die Skalierungsoptionen. Lizenzierung mag immer ein Grund sein. Ja, es gibt so ein paar Anbieter, die machen da komische Sachen, besonders Datenbankhersteller, nicht SQL-Workloads. Aber Lizenzierung ist heute nicht unser Thema, sondern es soll um technische Themen gehen. Ich habe heute die Chance, fast beliebige Lastgrenzen auf Hyper-V zu erbringen. Wer hat denn schon mal ein Skalierungslimit von Hyper-V erreicht, dass er sagt, mein 64-Knoten-Cluster reicht mir nicht oder meine 8000 VMs im Cluster reichen nicht? Ja, in der aktuellen Version ist das kein Thema mehr. Und ja, ein virtualisierter Workload ist ein paar Prozent, ungefähr 3-5% langsamer als eine vergleichbare physische Installation. Was kostet mich denn heute 3% mehr RAM oder 3% mehr CPU-Rechenzyklen? Nichts im Vergleich zum Vorteil einer Virtualisierung. Und die aktuellen Produkte, SQL Server, Exchange Server etc. sind dafür gemacht, mit Hyper-V virtualisiert betrieben zu werden. Eins meiner Lieblingsbeispiele ist ein Nicht-Microsoft-Workload. Kleines deutsches Dorf namens Waldorf, kommt die Firma SAP her, die sagt, ja, wir haben Hyper-V getestet, finden wir gut, wir nutzen das selber für unsere Systeme, die ganzen Labor- und Schulungssysteme laufen auf Hyper-V und die geben das schriftlich in einem Support-Statement, jawohl, supported für Hyper-V und wir konnten nicht mal einen Performance-Unterschied zur physischen Installation feststellen. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass SAP ein ordentlicher, enterprise-getriebener Workload ist. Das heißt, das Thema Last und I/O-Sensitivität oder Rechenzyklen, die einfach erforderlich sind, sind heute kein Grund mehr, nicht mit Hyper-V zu virtualisieren. Jetzt hat jeder von uns noch physische Workloads. Wie kommen wir denn davon weg? Die Story war längere Zeit bei Microsoft keine optimale. Deswegen freue ich mich, dass sie wieder eine sehr, sehr gute geworden ist. Microsoft hat im Oktober den Microsoft Virtual Machine Converter in der Version 3.0 veröffentlicht. Es gab vorher eine Version 2, die konnte schon virtuelle Systeme von VMware umwandeln zu Hyper-V, und mit der Version 3.0 sind wir heute auch in der Lage, physische Serversysteme und damit auch beliebige andere Virtualisierungsprodukte etc. nach Hyper-V zu bringen. Und wie einfach das funktioniert, schauen wir uns einfach einmal kurz an. So, ich bin hier auf einem System, wo ich im Vorfeld meinen Download gestartet habe vom MVMC. Das Ding ist ein paar Megabyte groß, braucht keine SQL-Datenbank oder sowas, sondern braucht ein bisschen PowerShell. Das haben wir zufällig auf jedem Windows-Server drauf. Starten das Teil, das ist Freeware, ja, das Tool ist Freeware, kann man sich gratis runterladen. Setup dauert ungefähr 4 Sekunden auf einem typischen Serversystem. Und kommt sowohl mit GUI als auch Command-Line-Interface daher. Virtuelle Maschinen konnte schon immer konvertieren. Wir wollen jetzt ein physisches System konvertieren. Und natürlich müssen wir im ersten Schritt mitgeben, welches System möchten wir denn konvertieren. Tippe deswegen den Namen von meinem System ein. Ich muss mich mit meinem physischen System authentisieren. Wer mit dem Virtual Machine Manager aus der System Center Suite von früheren Versionen gearbeitet hat, kennt das, denn der Agent verbindet sich mit der virtuellen Maschine, oder in dem Fall der physischen dem physischen System, installiert ein kleines Tool dort rein, was dann letztendlich die Virtualisierung ermöglicht. Deswegen gebe ich hier Benutzernamen und Kennwort ein. In meinem Fall ist das ein Domänenrechner in einer Demo-Elenity-Umgebung. Verbindet sich mit dem System, authentisiert sich und sagt, wunderbar, ich kann es erreichen. Und in dem Moment, wo ich hier auf Scan klicke, findet jetzt ein kleiner Eingriff statt. Es wird ein Mini-Agent über das Netzwerk da rein installiert, das System scannt und sagt, wunderbar, ich habe ein paar Festplatten-Volumes gefunden, das System ist soweit kompatibel, Betriebssystem erkannt, wunderbar, damit können wir loslegen. Die Startpartition muss mitkonvertiert werden, ansonsten habe ich die Wahl, sagen, nach Datenpartition brauche ich nicht und ha, ich habe ja noch so ein komisches 300 Megabyte kleines BitLocker-Ding, das kann ich doch weglassen, weil BitLocker brauche ich ja in meiner virtuellen Maschine nicht mehr. Also ein gern gemachter Fehler, bitte nehmen Sie es mit, weil typischerweise liegen darauf ein paar Dinge, die Sie zum Systemstart brauchen. Deswegen lasse ich Sie hier angehakt und kann dann mir aussuchen, wie meine Hyper-V-VM aussehen soll. In meinem Fall soll sie SQL Summit 01 heißen, 2 Prozessoren, ein bisschen mehr Arbeitsspeicher gönne ich ihr, gehe auf Weiter, darf jetzt noch angeben, auf welchen Hyper-V-Host soll das Ganze denn hin. Na, er hat ein Internet. Da ist es. Wir geben die Hoffnung mal nicht auf. Hotels sind immer gewappnet für Massenanstürme von IT-Lern bei IT-Konferenzen. Tada! Treue zahlt sich aus. Single Sign-On, überhaupt gar kein Problem. Verbindet sich mit dem Hyper-V-Host. Und jetzt habe ich sowohl die Verbindung zu meinem physischen System, was ich konvertieren möchte, und zu meinem Hyper-V-Host, wo ich hinterher gerne eine VM hätte. Ich muss jetzt noch ein bisschen Speicherplatz angeben, wo hinterher meine virtuelle Platte landen soll, und einen kleinen temporären Ordner, wo letztendlich in dem Moment, wo die Konvertierung erfolgt wird, Datenblöcke drauf abgelegt werden. Bekomme die Auswahl meiner Netzwerkswitche aus meinem Hyper-V-Host zur Verfügung. Ich habe jetzt einen physischen Adapter da drin. Ich weiß nicht, in welchem Netz ich den haben möchte. Das kann der Konverter nicht wissen. Deswegen gebe ich ihm ein Netz mit und bekomme dann hier entsprechend die Zusammenfassung und lasse dann die Konvertierung laufen. Das dauert in dem Fall ungefähr 25 Minuten. Dem können wir jetzt zuschauen, oder wir springen einfach mal ein bisschen in der Zeit voraus, weil wir noch ein bisschen was anderes vorhaben. Und wie in einer guten Kochsendung haben wir da ein bisschen was vorbereitet. Und 25 Minuten und 2 Sekunden weiter sieht das Ganze dann so aus. Mehr muss ich nicht tun, um physische Workloads nach Hyper-V zu bringen. Ja, ich sollte hinterher noch einmal durch den Gerätemanager gehen und deaktivierte Netzwerkkarten einmal rauswerfen. Das kann mal ein Problem sein, das ist typischerweise heute nicht mehr. Aber so einfach bringe ich beliebige Workloads, physischer Systeme, andere Hypervisor etc. nach Hyper-V. Nutzen Sie heute VMware, können Sie auch bei der ersten Auswahl statt Physical to Virtual, Virtual to Virtual ausklicken, dann verbindet er sich mit Ihrem ESX-Host, dann geht das Ganze noch ein bisschen schneller. Einer der anderen Themen, die in der jüngeren Vergangenheit aufgekommen sind, bitte. Die physische Maschine wird runtergefahren, wird ansonsten, außer dass dieser Agent drauf installiert ist, der halt das System gescannt hat und die blockweisen Daten übertragen hat, nicht weiter verändert. Sie können theoretisch auch die Maschine weiterlaufen lassen. Ich empfehle das immer nicht, weil die virtuelle Maschine hat den gleichen Namen, die gleiche IP-Adresse, aber das System wird ansonsten nicht kaputt gemacht. Ein weiterer Workload oder weiteres Thema, was gerade in jüngerer Vergangenheit immer öfter zum Thema wird, ist das Thema Disaster Recovery. Wer von Ihnen auf der TechNet-Konferenz im letzten Jahr war, hat von mir vielleicht einen Vortrag zum Thema Hyper-V-Replika sich anhören dürfen, wo ich auf die Vorzüge von Disaster Recovery mit Hyper-V eingegangen bin. Hyper-V-Replika ist ein Onboard-Mittel von Hyper-V, mit dem ich die Möglichkeit habe, Daten, die sich in meinen virtuellen Maschinen verändern, alle 30 Sekunden, alle 5 Minuten, alle 15 Minuten auf einen zweiten Hyper-V-Host zu replizieren. Bedeutet, verliere ich einen ganzen Standort, kann ich meine virtuellen Maschinen mit wenigen Sekunden, wenigen Minuten Datenverlust dort einfach wieder anstarten. Im Vergleich zu, hoppla, ich muss mal schnell ein neues SAN kaufen und meine Terabyte an File-Server aus einem Band recovern und bin damit ein paar Tage offline. Wer hat denn heute den Luxus zu sagen, ich gönne mir einen zweiten Serverraum und spiegel alle meine Daten dahin? Jetzt egal, ob mit Hyper-V-Replika oder anders. Sag mal, 10, 12 Hände gehen hoch, die absolute Minderheit. Wer keinen zweiten DV-Raum hat, naja, der baut sich halt eben schnell ein. Wo ist denn das Problem? Ja, kauft sich noch ein paar Serversysteme, kauft sich ein bisschen Storage. Kurzum, das ist so ein bisschen der Hemmschuh, warum das Feature nicht mehr Verbreitung findet. Da sagen, ja, nicht jeder hat eben nochmal einen zweiten DV-Raum, nur zweite Hardware reicht ja nicht aus. Deswegen haben wir heute die Chance, da ein bisschen mehr zu machen, komme ich gleich zu. Für die anderen, die heute schon Hyper-V-Replika einsetzen, einfach nochmal zwei News, die an vielen vorbeigegangen sind in den letzten Wochen, deswegen möchte ich sie hier kurz wiederholen. Eins der häufigsten Feature-Wünsche an Microsoft zum Thema Hyper-V-Replika war, ich möchte bitte, bitte, bitte die Daten von meinem Replikat sichern. Und Microsoft ist eine Firma, die neuerdings irgendwie auf Kundenwünsche hört und deswegen ist Stand heute das Backup von einem Replikat supported. Ich kann also mein Backup-Tool, System Center Data Protection Manager, Windows Server Backup oder was auch immer, nicht mehr zwingend gegen meine Primär-Workloads laufen lassen, sondern gegen meine virtuellen Maschinen im Backup-Rechenzentrum. Das Charmante ist, die sind aus, das heißt, die sind konsistent, da kann nicht gerade irgendein komischer Vorgang laufen, der für eine Inkonsistenz sorgt. Und ich habe da die Performance. Wer hat es schon mal geschafft, durch ein Backup seinen produktiven Systembetrieb in irgendeiner Form zu beeinträchtigen? Müssen wir, glaube ich, nicht weiter drüber reden. Und genau das kann ich mir mit Hyper-V-Replika ersparen. Und deswegen ist es nicht nur zum Thema Disaster Recovery ein charmantes Einsatzziel, sondern eben auch, um ein Backup ein bisschen charmanter zu gestalten. Wer von Ihnen Außenstellen hat, stand bisher vor der Herausforderung, wie bekomme ich denn meine Daten, die in Außenstellen anfallen, nicht nur irgendwie in die Zentrale repliziert, sondern auch trotzdem noch irgendwie gesichert. Und genau solche Szenarien bekomme ich damit wunderbar hin. Die zweite News ist eine nicht technische, ich bringe sie kurz an, weil sie für viele wichtig ist. In dem Moment, wo Sie heute auf Ihren Windows-Server-Lizenzen Software Assurance haben, dürfen Sie für den Windows-Server als auch für die entsprechenden Workloads, SQL Server, SharePoint und Co. Hyper-V-Replika ohne Mehrkosten nutzen. Das heißt, Sie brauchen keine zusätzlichen Lizenzen am Disaster-Standort, wenn Sie sagen, ich habe aber einen zweiten EDV-Raum. Das Cold-Standby-Recht aus der Software-Assurance galt bis Mitte des Jahres nur für physische Serverinstallationen, eben nicht für virtuelle Maschinen, die mit Replika entsprechend repliziert wurden. Das hat sich geändert. Die entsprechenden Lizenzbedingungen, Sie wissen schon, das, was Sie sich immer genau durchlesen bei der Installation, wurden entsprechend geändert. Und Sie haben jetzt auch die Erlaubnis von Microsoft, das Ganze ab und zu testen. Bisher war das so, ja, du darfst replizieren, komm aber bloß nie auf die Idee, es zu testen. Das war dann lizenzrechtlich nicht so ganz abgedeckt, ist jetzt ganz eindeutig geregelt in dem Moment, wo Sie Software Assurance da drauf haben. Und für all diejenigen, die sagen, naja, ich finde das irgendwie schwierig, mir jetzt einen zweiten EDV-Raum zu bauen, haben Sie dank Azure Site Recovery heute die Möglichkeit, ein Hyper-V-Replika von Ihren Maschinen zu erstellen, aber nicht auf ein zweites System bei Ihnen am Standort oder am anderen Standort zu replizieren, sondern zu Microsoft in die Public Cloud. Das ist dann eins der echten Hybrid-Cloud-Szenarien, die Jeff Woolsey heute Morgen angesprochen hat, wo ich sage, okay, ich nehme das Beste aus beiden Welten. Ich arbeite mit meinen virtuellen Maschinen am eigenen Rechenzentrumstandort. Für den Fall der Fälle, dass in meinem Rechenzentrum irgendwas passiert, Feuer, Überflutung, Flugzeug, was wir jeder von uns täglich erleben, nein, was jeder von uns hoffentlich nie erlebt, aber unser Business empfiehlt uns, darauf vorbereitet zu sein. Ohne, dass ich jetzt einen großen finanziellen Invest habe, kann ich meine virtuellen Maschinen nach Azure replizieren. Ich kann die gleichen Vorteile von Hyper-V-Replika nutzen, blockbasierte Spiegelung, ältere Zustände vorhalten, wir schauen uns gleich an, aber wesentlich günstiger. Denn was brauche ich denn dafür bei Azure? Ich brauche ein bisschen Speicherplatz. Was kostet mich den Speicherplatz heute? Gehen Sie mal in das Elektronikkaufhaus nebenan und fragen mal, was die 4 Terabyte Festplatte heute kostet. Das Ergebnis für uns wird sein, Speicherplatz an Kapazität kostet irgendwie kein Geld mehr. Dementsprechend kriege ich die auch in Azure ziemlich günstig, nämlich pro Terabyte ziemlich günstig. Was brauche ich noch? Ich muss meine Daten dahin replizieren. Ich muss meine Daten nach Azure replizieren. Eingehender Netzwerkverkehr zu Azure ist kostenfrei. Ja, ich brauche dann noch virtuelle Maschinen. Nein. Im Regelfall, solange es unserem Rechenzentrum gut geht, replizieren wir unsere Daten nach Azure, belegen in Azure ein bisschen Storage. Für das Storage bezahlen wir ein ganz klein bisschen Geld, für den eingehenden Traffic bezahlen wir nichts und für virtuelle Maschinen bezahlen wir nichts. Denn erst dann, wenn wir sagen, ich möchte einen Failover machen, weil mein Rechenzentrum gerade abgebrannt ist, erst dann werden virtuelle Maschinen erstellt und gestartet. Versuchen Sie das mal im eigenen Rechenzentrum nach dem Motto, ich hätte gerne jetzt mal schnell Hardware, Storage, Compute Power, um 100 oder 200 virtuelle Maschinen zu starten. Und für all diejenigen, die sich das nicht im eigenen Rechenzentrum erlauben kann, hilft genau dieses Azure Site Recovery Szenario. Die Authentisierung und der Zugriff auf die virtuelle Maschinen erfolgt dabei gesichert. Das heißt, wir verwenden asymmetrische Zertifikate für die Authentisierung. Der private Schlüssel wird von Ihnen erstellt, den geben Sie nie aus der Hand, nur den öffentlichen Schlüssel laden Sie nach Azure hoch. Damit ist relativ gut sichergestellt, dass niemand an Ihre Daten kommt, außer Sie selber. Und der Zugriff auf Ihre virtuellen Maschinen, wenn Sie sie denn brauchen, erfolgt über eine standardisierte Side-to-Side-VPN-Verbindung von Ihrem Netzwerkrouter, Ihrem Firewall-Gerät, was Sie dabei heute einsetzen. Na klar, brauchen Sie ein bisschen Bandbreite. Ich habe Kunden, die machen das mit wenigen im Sinne von 10, 15 VMs nachts über eine 2-Mbit-Leitung. Und ja, wenn die mal wirklich einen Failover machen müssen, dann ist das ein bisschen langsamer, als wenn die mit ihren Servern im LAN arbeiten. Aber alles ist besser, als 3 Tage nicht arbeiten zu können, oder? Und so ein bisschen Komfortverlust in dem Zuge ist sicherlich anzunehmen. Das Ganze klappt heute mit Hyper-V, wir schauen es uns gleich ganz kurz an. Es gibt aber auch heute schon eine Preview, wie auch diese Replikation nach Azure mit physischen Systemen, VMware-VMs und sogar aus Azure AWS-VMs funktioniert. Das heißt, Sie können auch cloud-übergreifend dort ein Disaster Recovery dort betreiben. Läuft unter dem Rahmen Azure Site Recovery Limited Preview, wo Sie dann die Möglichkeit haben, auch solche Systeme auszuwählen. Werfen wir einen Blick in das, was heute da ist. Das ist sicherlich auch schön, nämlich das, was Sie sehen sollen. Das sieht besser aus. Microsoft Azure, wir sind hier bei einer Microsoft-Veranstaltung, deswegen sind wir entweder Contoso oder Fabrica, Sie können es aussuchen. Ich habe an meine Azure Subscription, mein System Center Virtual Machine Manager angeboten, wo ich ungefähr 60 virtuelle Maschinen am Laufen habe. Die wiederum habe ich in SCVM Clouds organisiert, also meine On-Premise Cloud, dem Azure Pendant zu einem Cloud Service. 8 dieser VMs habe ich heute in VMClouds organisiert und insgesamt 31 VMs nutzen momentan die Replikation nach Azure. Hier sieht man meine VMClouds, ich klicke mal eine an, am besten meine Produktionsclouds und hier sieht man die ganzen virtuellen Maschinen, die nach Azure repliziert werden. Das Charmante ist, ich muss mich darum überhaupt nicht kümmern, sondern ich sage letztendlich, liebes Azure, da hinten steht mein Virtual Machine Manager, ich lade dafür einen kleinen Agent runter und auch einen kleinen Agent für meine Hyper-V-Hosts, sage, ich möchte das Ganze nach Azure replizieren. Und die Einrichtung von Hyper-V-Replika, was ansonsten pro VM erfolgt, passiert vollautomatisch für die gesamte VM-Cloud, die ich dabei auswähle. In der Konfiguration kann ich dann die üblichen Hyper-V-Replika-Optionen entsprechend auswählen. Wie oft möchte ich replizieren? Jetzt kann über meine Warnleitung alle 30 Sekunden die Blöcke zu replizieren vielleicht ein bisschen eng sein. Deswegen nehmen wir mal 5 Minuten beim Hotel-WLAN als Beispiel. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Wert. Es ist jetzt nicht schlimm, wenn die Leitung mal ausgelastet ist, weil gerade ein bisschen was los ist und wir jetzt das 5-Minuten-Intervall nicht einhalten können, dann wird es einfach nachgeholt. Oder wenn eben nichts repliziert ist, an der Stelle einfach ausgelassen. Erst nach ein paar 100 Fehlversuchen sagt er dann, hier, da geht irgendwie was nicht, das müsstest du dir manuell einmal anschauen. Und ansonsten die typischen Hyper-V-Replika-Optionen, wie viel ältere Wiederherstellungspunkte möchte man vorhalten. Ein Punkt, der häufig unterschätzt wird, denn wofür möchte ich mich im Desasterfall denn schützen? Ja, dass beim EDV-Raum irgendwas Blödes passiert, zum Beispiel mein zentrales Storage geht kaputt. Donnerstagnachmittag, 13:36 Uhr, Antje Niemeyer Mülle gucken, ich hoffe niemand von Ihnen heißt so, klickt aus Versehen auf den E-Mail-Anhang rechnung.exe, weil sie irgendeine Mahnung per E-Mail zugekommen hat und Irgendwie ist der File-Server danach auch kaputt. Von unseren 5 Terabyte Storage sind 3 Terabyte mit einem Virus verseucht. Unsere Hardware geht es super. Ja, wir haben kein Feuer, wir haben kein Wasser, wir haben irgendwie ein logisches Problem. Der Fehler Mensch ist immer noch für mehr als 55% aller Rechenzentren-Desaster verantwortlich. Es ist nicht die Hardware, es ist nicht das Netzwerk, die typischerweise für das Problem sorgt, sondern es ist der Faktor Mensch. Und in dem Moment, wo ich sage, ich möchte meinen File-Server nicht nur auf den letzten 5 Minuten gespiegelt halten, sondern ich hebe mal den Stand von vor 2 Stunden auf, kann ich auf Knopfdruck meinen File-Server auch auf den Stand von vor 2 Stunden booten, ohne dass ich jetzt mein Backup anwerfen muss. Und die Möglichkeit bietet mir Hyper-V Replica da. Und wenn ich sage, ich habe Workloads wie SQL Server in meinen virtuellen Maschinen, mache ich ab und zu einen VSS-Snapshot, all das, was ich in Replica typischerweise konfiguriere. Und das, was früher mal als Hyper-V Recovery Manager bekannt war, sieht man hier so ein bisschen in der Oberfläche wieder, nur dass ich jetzt direkt die Replikation nicht in eine Virtual Machine Manager Cloud oder einem anderen Standort durchführe, sondern als Ziel direkt Azure ausgebe. Das einzige To-Do, was ich dann habe, ist zu sagen, ich mache ein Mapping mit meinem Zielnetzwerk. Ich habe ein Azure-Netzwerk, das heißt Marketing Disaster Recovery, und meine virtuellen Maschinen sollen bitte in dem IP-Kreis booten, wenn sie gestartet werden. Das richte ich einmal ein. Und dann habe ich letztlich nur einen kleinen Workflow dahinter, Contoso nach Azure-Replikation, der sagt, wenn ich jetzt diese 30 VMs starte, in welcher Reihenfolge sollen sie denn gestartet werden? Und hier sorge ich letztendlich nur dafür, dass zuerst meine Active Directory Domain Controller gestartet werden. Ja, auch das klappt mit Hyper-V Replica problemlos. Dann meine File-Server gestartet werden, da liegen meine SQL-Datenbank drin, dann meine SQL-Server gestartet werden, kurzum eine logische Startreihenfolge, meine Application-Server, und erst wenn das alles läuft, dann drücke bitte jetzt auf den großen roten Knopf und sage, meine ERP-Anwendung jetzt bitte umschalten. Deswegen habe ich hier eine kleine manuelle Aktion eingebaut. Achtung, Achtung, jetzt bitte der große rote Switch. Das können Sie automatisieren, wenn Sie möchten. Ich bin immer kein Freund davon, das zu automatisieren. Und hinterher habe ich dann letztlich die unwichtigen Server, Testentwicklung und was man so braucht. Warum empfehle ich das nicht zu automatisieren? Naja, in dem Moment, wo Sie automatisieren, machen Sie so ein bisschen was wie ein Heartbeat zwischen den Standorten. Und jetzt ist mal kurz die Netzwerkleitung ausgelastet. Wir replizieren jetzt von Berlin nach München und München denkt, hoppla, Berlin ist irgendwie nicht erreichbar, startet 100 VMs, dann ist das Hotelnetz 2 Minuten später wieder da. Hätten Sie 100 virtuelle Maschinen mit gleichem Namen, gleicher IP-Adresse online, muss halt nicht sein. Deswegen ist das relativ schön, wenn man das entsprechend manuell macht. Und genau das kann ich dann hier über einen Failover auslösen. Ungeplant für den Fall, dass es brennt. Geplant, wenn Sie wissen, ich möchte meinen Standort abschalten, weil Stromwartung etc. Oder aber ein Test-Failover, wenn Sie wissen möchten, klappt das denn alles? Und auch dieser Punkt ist furchtbar unterschätzt. Denn wir haben jetzt unsere kritischen und wichtigsten Maschinen repliziert. Auf Knopfdruck in Azure verfügbar. Und wir haben heute Morgen gesehen, in Azure können wir so viele Ressourcen haben, wie wir möchten, und bezahlen nur in dem Moment Minuten genau für virtuelle Maschinen, wie wir sie nutzen. Wer hat denn heute eine vollständige Test- und Entwicklungsumgebung zur Verfügung, vollständig im Sinn von Produktionsäquivalent? All das, was in der Produktion ist, habe ich nochmal irgendwie zum Testen zur Verfügung. Hand hoch. 3, 4 Hände gehen hoch, die absolute Minderheit. Jeder von Ihnen kann diesen Luxus haben, indem er hier auf Test-Failover klickt. Was passiert dann? Meine 31 VMs werden einmal beiseite kopiert, dauert 2 Sekunden, und werden dann am isolierten Netzwerk gestartet. Verhält sich genauso wie meine Produktionsumgebung, ist nämlich ein exaktes Abbild davon. Und dann kann ich jetzt testen. Dann kann ich jetzt testen, ob meine Applikationen denn zum Beispiel bereit sind für Windows Server 2012 R2 oder für die Technical Preview vom nächsten Windows Server, denn der Windows Server 2003 ist ja irgendwie jetzt abgekündigt, der 14.07. des nächsten Jahres steht relativ stark vor der Tür und wir müssen eine ganze Menge testen. Und genau über solche Szenarien haben Sie die Chance, mal 2 Stunden, 2 Tage, 2 Wochen wirklich produktionsäquivalente Testumgebungen auf dem Stand von 5 Minuten Versatz meinetwegen abzubilden, ohne dass Sie dafür extra was investieren müssen. Und dann bezahlen Sie vielleicht nach 2 Stunden Nutzung von 30 VMs mal 60 Euro. Was kostet nochmal das SAN für die Hardware-Replikation? Ja, das muss man einfach nur nebeneinander legen. Und das ist der Grund, warum ich sage, Hybrid-Szenarien machen an sehr, sehr vielen Stellen eine ganze Menge Sinn. Bevor wir zum nächsten Teil überspringen, Fragen dazu. Bitte. Brauche ich tatsächlich den Virtual Machine Manager für die Konfiguration oder bei einer Hyper-V? In dem Moment, wo ich die Verbindung zwischen Azure und der eigenen Cloud herstellen möchte, fungiert der Virtual Machine Manager als Steuerungsinstanz dazwischen. Bedeutet, ich gruppiere meine Hyper-V-VMs in VMM-Clouds, damit ich einen Gegensatz habe zu den Cloud-Services in Azure. Und diese Clouds kann ich nur im Virtual Machine Manager bilden und ja, deswegen brauche ich zwingend den System Center Virtual Machine Manager heute dafür. Mag sein, dass sich das irgendwann ändert, weil die Frage kommt relativ oft nach dem Motto, geht das nicht auch irgendwie ohne? Ich kann das auch in gewissen Weisen nachvollziehen, aber Stand heute ist dem so. Weitere Fragen rund um die Themen Disaster Recovery, Umwandlung von physischen Workloads etc.? Die Frage ist, wenn ich jetzt für meine virtuellen Maschinen entsprechende VLANs verwende, wie konfiguriere ich die denn im Konverter? Kurze Antwort an der Stelle, gar nicht im Konverter, sondern muss ich hinterher auf der VM setzen, aus einem ganz einfachen Grund, tue ich in meinem physischen Server ja auch nicht. Sondern mein physischer Server bekommt das VLAN ja im Regelfall von außen über das Netzwerkkabel angeliefert. Deswegen habe ich das in dem Moment nicht unter Kontrolle. Wenn ich mit Netzwerkvirtualisierung arbeite, VLANs arbeite, konfiguriere ich die nach der Konvertierung in der virtuellen Maschine. Völlig richtig.
Dass wenn ich jetzt zum Beispiel in dem Verein 30 VMs repliziere, die untereinander nicht konsistent sind, das erreicht.
In dem Moment, wo Sie sagen, ich habe Abhängigkeiten, die sich in diesen 30-Sekunden-Fenstern bewegen, kriegen Sie das dahin, dass Sie die VSS-Snapshots zum gleichen Zeitpunkt machen. Bedingt, dass.
Ja.
Sie können das per PowerShell, können Sie schedulen, dass die am Host zu einem gewissen Zeitpunkt ausgeführt werden. Dass die jetzt Millisekunden genau alle gleich sind, garantiert Ihnen an der Stelle keiner. Ich zeige Ihnen aber gleich was beim Thema Snapshots Ihnen vielleicht ein bisschen in der Richtung entgegenkommen wird. Gut, damit haben wir das, was momentan an News passiert ist. Eine letzte Frage.
Wie lange ist die Offline-Zeit bei der Konvertierung?
Bitte nochmal.
Die
Offline-Zeit hängt im Wesentlichen von der Größe der virtuellen Festplatte ab. Es hängt, klare Antwort, kommt drauf an. Bei so einer typischen 60, 80 Gigabyte VM kommt man auf diese 20, 25 Minuten bei einem performanten System, was die Umwandlung durchführt. Was brauche ich in dem Moment an Ressourcen? Ich brauche ein bisschen IO-Last und ich brauche ein bisschen CPU-Power. Versuche ich das mit dem Notebook, würde ich für die gleiche VM länger brauchen. Habe ich jetzt meinen 3 Terabyte File-Server, dann sollte ich ein paar Stunden für die Migration einplanen. Das ist dann nichts, was man Donnerstagnachmittag kurz in der Mittagspause erledigt. Wenn Sie möchten. In dem Moment, wo der Konverter startet, wird das physische System entsprechend heruntergefahren, die Blöcke entsprechend rüber repliziert, ohne dass Sie eine Chance haben, mit dem System zu arbeiten. Das ist auch ganz gut so, dass es das tut. Denn stellen Sie sich vor, Sie haben jetzt Ihr System am Laufen und während der Replikation kommen Änderungen in Ihr System, Ihre Datenbanken etc. Und Sie fahren das Serversystem hinterher runter, weil Sie es umgewandelt haben und sagen dann, ist nicht. Von daher, nein. Hängt ganz vom Workload ab, denn es ist nicht die Anzahl der Maschinen die Relevanz, es ist nicht die Größe der Maschinen die Relevanz, sondern einfach die Änderungsquote in den VMs. Und viele Kunden von mir haben riesige File-Server mit 5 bis 10 Terabyte an Daten drin. Da ändert sich aber nur jeden Tag der Menüplan aus der Kantine, der irgendwie neu da reinkommt. Von daher ist es sehr unterschiedlich. Man muss die Änderungsquote ermitteln. Dafür gibt es Werkzeuge, die einem dabei helfen. Snapshots zum Beispiel könnten ein gutes Werkzeug sein, um diese Änderungsquote zu ermitteln. Und dann geht man hin und schaut, was brauche ich an Leitung dafür. Wie gesagt, wir haben Kunden, die haben 15 Maschinen, wird replizieren, die alle 5 Minuten über die Warnleitung und kommen in der 2-Mbit-SDSL-Leitung wunderbar aus. Bei 100 VMs könnte das vielleicht ein bisschen eng werden, aber die Frage kann man einfach nicht pauschal beantworten. Gut, nachdem wir uns jetzt den bestehenden Ausgangszustand der aktuellen Hyper-V-News zum Windows Server 2012 R2 angeschaut haben, werfen wir jetzt einmal den Blick nach vorn. Die Windows Server Technical Preview ist seit Anfang Oktober verfügbar und bringt auch Neuerungen für Hyper-V mit. Wir haben in der ersten Session heute Morgen ein bisschen Mini-Ausblick darüber bekommen. Mein Ziel ist es jetzt, da ein bisschen näher reinzugehen, Ihnen ein bisschen was zu zeigen und Ihnen vor allen Dingen nahezubringen, was passiert denn da genau unter der Haube. So ein paar Disclaimer außen vor. All das, über was wir reden, kann ich nicht garantieren, dass die jemals den Weg ins fertige Produkt finden werden. Das sind Preview-Features. Alles, was ich zeige und was ich heute erkläre, ist in der Technical Preview da. Ich weiß nicht, ob es im nächsten Preview-Bild oder in der finalen Version noch da sein wird. Ich weiß auch nicht, ob es funktioniert, was ich zeige, denn das Ganze ist ein sehr früher Entwicklungsstadium. Das geht ab und zu auch mal was daneben. Das ist auch der Grund, warum Microsoft immer sagt, naja, so Vorabversionen, die sollte man ja nicht produktiv einsetzen. Ja, und ich habe die Erfahrung gemacht, sollte man wirklich nicht. Ich mache das natürlich, ja, ich betreibe sowohl den Windows-Server als auch den Windows-Client produktiv und habe so ab und zu ein paar Themen, mit denen ich kämpfe, deswegen wirklich nur im Test und Labor da einsetzen. Wir haben zwei verschiedene Möglichkeiten, heute Hyper-V zu testen. Die Windows-Server Technical Preview, ja, bietet sich ja an, ist ja irgendwie das Server.org, was als nächstes kommt zu unserem Windows-Server 2012 R2. Ist heute zum Download verfügbar. Das Desktop-Betriebssystem, Windows 10 Preview, das hat auch schon einen Namen bekommen, ist heute in einer etwas neueren Version, einer etwas neueren Bildnummer zum Download verfügbar. Da sind ein paar Funktionalitäten mehr drin und ein paar Bugs gefixt, die in der Server-Preview dabei drin sind. Aber das Desktop-OS hat nach wie vor nicht alle Hyper-V-Features, Replikation, Live-Migration etc. sind Funktionalitäten, die weiterhin dem Server-Betriebssystem vorenthalten sind. Ich zeige Ihnen beide Builds. Einfach mal, damit Sie einen Eindruck bekommen. Ich habe hier mein produktives Arbeitsgerät, ist eine Windows 10 Technical Preview in der Enterprise Edition auf dem neueren Bild und dazu hatte ich dann entsprechend einen Windows Server Cluster auf der Windows Server Technical Preview, wo wir uns gleich einmal neu wieder hinverbinden. In Hyper-V ist eine ganze Menge dazugekommen, stärkere Abhängigkeiten zu Netzwerk und Storage. Wir haben eben schon das Thema Storage-Replikation gehört, wir haben was von optimierten Scale-Out-File-Servern gehört, wir haben was von besserem Storage-Quality-of-Service gehört. Es gibt noch dedizierte Storage-Sessions, die, glaube ich, heute sind. Von daher werde ich da nicht näher drauf eingehen, sondern werde mich auf das fokussieren, was heute in der Preview ist, öffentlich bekannt ist, worüber wir sprechen können und nach meiner Ansicht auch eine hohe Wahrscheinlichkeit hat, den Weg ins finale Produkt zu finden. Und das schauen wir uns einfach einmal an. So, hier habe ich jetzt ein paar Hyper-V-Hosts, die in dem Fall auf der Windows Server Technical Preview laufen, relativ gut, um am wiedergekommenen Startmenü zu erkennen, dass es wirklich wie Next ist. Ansonsten, mein Hyper-V Manager sieht erstmal auf den ersten Blick genauso aus, wie wir es aus dem bestehenden Windows Server 2012 R2 kennen. Er ist auch immer noch unsere Ressource, um einzelne Hyper-V-Hosts zu managen. Er ist nicht das Enterprise-Verwaltungswerkzeug, sondern onboard dabei mit der klaren Zielsetzung, für einzelne Hyper-V-Hosts für die Verwaltung zu sorgen. Das sieht alles noch genauso aus. Der Unterschied ist dann der, dass in dem Moment, wo ich im Hyper-V-Manager mit einem Server verbinde, ich jetzt plötzlich die Möglichkeit habe, mich zum Beispiel mit IP-Adressen erfolgreich zu verbinden und auch das ein sehr häufig gefordertes Feature, mich mit anderen Benutzerdaten zu verbinden. Das heißt, der Hyper-V-Manager hat ein paar Komfortoptionen da erhalten. Und für Entwickler interessant, in dem Moment, wo sie in Anwendungen arbeiten, die WMI-Abfragen machen, sieht ein Hyper-V-Cluster, und das ist ein Hyper-V-Cluster hier, endlich immer aus wie ein Cluster. Bedeutet, wenn Sie einen einzelnen Knoten per WMI abfragen, bekommen Sie automatisch auch die Verbindung zum gesamten Cluster. Bisher in früheren Versionen mussten Sie immer erst den Knoten identifizieren, wo die virtuelle Maschine läuft, weil das alles einzelne Instanzen waren. Das hat sich jetzt verändert. Spannend wird es jetzt, wenn wir mal ein Verwaltungswerkzeug höher gehen, nämlich in den Failover Cluster Manager. Ich habe hier zwei Knoten in meinem Demo-Cluster. Microsoft Windows Server 2012 R2 Data Center als Betriebssystem und mein zweiter Clusterknoten ist plötzlich ein Technical Preview Host. Mixed Mode Cluster, das was bisher nie in Windows Server möglich war, das was Jeff Woolsey vorhin als Rolling Cluster Upgrade angedeutet hat, ist hier Realität, bedeutet, ein Cluster-Upgrade wird heute ziemlich einfach. Ich muss nicht mehr einen neuen Cluster parallel aufbauen und meine virtuellen Maschinen irgendwie rüber migrieren per Shared Nothing Live Migration oder Cluster Migration Wizard, sondern ich hebe einfach meinen vNext-Knoten in meinem bestehenden Cluster und kann dann in beide Richtungen live migrieren. Ich kann meine virtuellen Maschinen also auf den neuen Cluster-Knoten verschieben und wenn ich feststelle, das funktioniert aus irgendwelchen Gründen nicht, habe ich die Chance, das wieder rückgängig zu machen. Der Trick dahinter ist, dass wir mit Cluster-Funktionsleveln arbeiten. Sie kennen ein ähnliches Konstrukt aus dem Active Directory. Wenn Sie einen neuen Active Directory-Domain-Controller in einer neuen Version installieren, dann sagen Sie auch, ich arbeite erstmal im bestehenden Active Directory-Betriebsmodus weiter und irgendwann, wenn ich alle meine Hosts abgedatet habe, dann update ich auch mein Domain-Funktionslevel. Und genau das gleiche Prinzip findet jetzt bei den Clustern hier eine Anwendung. Ich habe ein Cluster-Funktionslevel, in dem Fall für Windows Server 2012 R2, die Version 8. Und solange ich dieses Cluster-Funktionslevel beibehalte, kann ich keins der neuen Cluster-Features, über die ich gleich ein, zwei Sätze in Bezug auf Hyper-V erzähle, nutzen. Dafür kann ich beliebig lange hin und her migrieren. Irgendwann, wenn ich auch alle mit den restlichen Knoten in meinem Cluster auf die Technical Preview abgedatet habe, bin ich dann in der Lage, über das Commandlet Update Cluster Functional Level dieses Funktionslevel von 8 auf 9 zu heben. Ja, da haben wir auch so ein paar Spuren von Windows 9. Wird jetzt in meinem Fall hoffentlich fehlschlagen, weil das ist jetzt der Point of No Return. Achtung, Achtung, wenn du das machst, dann klappt es nie wieder. Ich habe jetzt aber noch einen Windows Server 2012 R2 Host in meinem Cluster, von daher hoffen wir mal, jawohl, er sagt, ja, das klappt noch nicht, denn ich habe noch nicht alle Knoten auf den entsprechenden supporteten Betriebssystemen. Rolling Cluster Upgrade, es gibt morgen eine dedizierte Cluster-Session, wo das nochmal viel, viel detaillierter entsprechend angesprochen wird. Aber wir merken, es ist heute schon relativ einfach, auf aktuelle Hyper-V-Versionen abzugraden und es wird mit dem Mixed Mode Cluster noch viel, viel einfacher. Ich springe jetzt mal weg von dem Cluster hin zu einem anderen großen Enterprise-System, nämlich diesem Notebook, wo ich auch einen Hyper-V-Manager habe. Denn hier habe ich jetzt schon das Cluster-Funktionslevel entsprechend upgedatet und wir können jetzt hier neue Funktionalitäten nutzen. Warum klappt dieses Rolling Upgrade jetzt und hat es vorher nicht geklappt? Der Grund ist relativ simpel. Unsere virtuelle Maschine hat eine Versions-ID, die angibt, auf welcher Betriebssystemversion des Hosts ist diese entsprechende VM kompatibel. Bisher war es immer so, wenn eine virtuelle Maschine importiert wurde oder live migriert wurde auf ein neueres Betriebssystem, zum Beispiel Windows Server 2012 R2, dass dieses VM-Funktionslevel automatisch hochgehoben wurde. Das heißt, automatisches Upgrade fand dabei statt, man konnte sich nicht dagegen wehren und es gab auch keine Downgrade-Funktionalität. Das ist auch der Grund, warum Microsoft gesagt hat, in dem Moment, wo du deine VMs einmal migriert hast, ist es nicht mehr supported, sie wieder zurückzuschieben und das ist auch der Grund, warum die Cross-Version-Live-Migration, also die Migration von Windows Server 2012 VMs nach Windows Server 2012 R2 Hosts nur in eine Richtung funktioniert. Die Technical Preview führt auch eine neue VM-Version, in dem Fall die 6.0 ein. In dem Moment, wo ich jetzt ein Workload importiere, und wir machen das mal, wir importieren einfach mal eine virtuelle Maschine, erfolgt aber kein automatisches Upgrade mehr. Weil wir so viel über VNext reden, habe ich jetzt meinen etwas älteren Workload mitgebracht. Ich habe mal geschaut, was denn ein aktuelles Hyper-V verträgt. Und ich höre immer wieder, ja, das sind ja so ältere Betriebssysteme, die laufen ja gar nicht auf Hyper-V. Und deswegen habe ich einfach mal eins mitgebracht. MS-DOS 5, vielleicht der ein oder andere schon mal gehört. Selektiere ich jetzt hier. Importiere das. Willst du wirklich MS-DOS 5 importieren auf deinen VNext Hyper-V-Host? Ich so, ja, ganz viele neue Dinge kommen zusammen. Will ich wirklich, mache eine Kopie der virtuellen Maschine, damit wir wirklich einen unabhängigen Workload haben und ändere jetzt einmal den Pfad. In dem Pfad möchte ich jetzt nicht unbedingt meine virtuelle Maschine ablegen. CVMs, den selektieren wir und machen mal einen Unterordner. Nehmen wir mal VM Nummer 4. Checkpoints können da bleiben. Bekommen eine Zusammenfassung. Jetzt versuchen wir eine MS-DOS 5 VM auf der Windows Server VNext Technical Preview zum Laufen zu bringen und wir bekommen einen Error. Meine VM, die ich versuche zu importieren, hat gesagt, naja, starte dir bitte mit 16 MB Arbeitsspeicher, was für DOS 5 unendliche Welten sind, um das mal kurz zu übersetzen. Und die VNext Preview sagt, so wenig kann ich gar nicht vergeben, tut mir leid. Deswegen erhöhen wir das mal auf 32 MB RAM. Wir sind mal so richtig großzügig heute. Das DOS wird gar nicht wissen, was ihm passiert. Importieren unsere virtuelle Maschine und das Versionslevel dieser virtuellen Maschine ist jetzt 5 statt 6 bedeutet. Alle neuen Hyper-V-Funktionalitäten, die mit Windows Server in der Technical Preview dazukommen, können wir jetzt noch nicht nutzen. Ich bringe ein Beispiel. Wir haben vorhin in dem Vortrag von Jeff Woosie kennengelernt, dass es Production Checkpoints gibt, die es uns ermöglichen, auf Knopfdruck entsprechend applikationskonsistente Snapshots zu machen. Und wenn wir jetzt die Einstellungen der virtuellen Maschine einschauen, stellen wir fest, hier sind jetzt nicht standardmäßig die Production Checkpoints aktiv, sondern Standard Checkpoints und wenn ich versuche, das umzustellen, sagt er, tut mir leid, deine virtuelle Maschine ist noch nicht auf dem aktuellen VM-Level angekommen, deswegen darf ich das an dieser Stelle nicht machen. Breche das ab und mache jetzt ein Upgrade meiner virtuellen Maschine. Dafür muss ich einmal meine VM rauskriegen. Ich nehme ruhig eine laufende. Die haben wir schon alle. Dann nehmen wir doch die. MS-DOS 5 haben wir sie genannt. Kreativer Name. Wo ist mein PowerShell-Fenster hin? So. ist das 5 und wir sehen jawohl, das ist noch Version 5. Dann habe ich einfach die Möglichkeit über, na, wo ist es? Ach, machen wir es einfacher. Runden der Zeit kopiere ich das hier mal rüber. Update VM Configuration Level ist das. Den VM-Namen einfach dahinter, MS-DOS 5, führen das Ganze aus. Habe ich mich vertippt? Sieht eigentlich gut aus, oder? Gehen wir mal auf Nummer sicher. Bitte? Doch, 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 das ist. Doch, doch, das passt. Wenn ich hier das GetVM mache, klappt das auch. Und da kriege ich es ja auch. Ah, alles klar. So, Update minus VM Configuration Version und dann haben wir gesagt MS-DOS 5. Achtung, Achtung, wollen wir das wirklich? Wir sind uns ganz sicher und dann klappt es auch. Vielen Dank für den Hinweis. Jetzt lesen wir das nochmal aus und wir haben unsere virtuelle Maschine auf der Version 6. Das heißt, wir sind ein bisschen unabhängiger davon geworden mit dem Host. Und solange ich dieses Upgrade nicht mache, kann ich auch diese virtuelle Maschine problemlos wieder auf einen anderen Host zurückführen. Habe ich sowohl das Cluster-Level als auch das VM-Level auf aktuellem Stand, kann ich eine ganze Menge mehr machen, was bisher nicht ging. All das, was ich bisher zeige, funktioniert Stand heute auf virtuellen Maschinen der zweiten Generation auf Technical Preview Hosts, auf Technical Preview Gastbetriebssystemen. Ich weiß Stand heute überhaupt nicht, was davon für ältere VM-Versionen verfügbar gemacht wird und was davon für ältere Gastbetriebssysteme verfügbar gemacht wird. Von daher gehen wir heute erstmal davon aus, dass wir alles auf dem Stand haben. Die virtuelle Maschine, die ich hier jetzt einsetze, nutzt dynamischen Arbeitsspeicher wie bisher. Man sieht, die Fenster sind nicht ausgegraut. Ich kann hier eine ganze Menge ändern. Ich gehe mal auf eine andere virtuelle Maschine, die nutzt dynamischen Arbeitsspeicher überhaupt nicht. Statischen Arbeitsspeicher, 1000 Megabyte an RAM habe ich hier gegeben. Wir sehen, sie läuft und wir sehen, sie braucht momentan nur 570 Megabyte an Arbeitsspeicher. Das ist in Ordnung. Was haben wir bisher gemacht? Wir haben die virtuelle Maschine ausgeschaltet, den statischen Arbeitsspeicher angepasst und dann wieder gestartet. Das können wir uns jetzt sparen. Im laufenden Betrieb nehme ich ihr jetzt einfach Arbeitsspeicher weg und wir sehen, das wirkt sich sofort hier drin aus. Und auch versucht dann auch hinterher ein bisschen weniger Arbeitsspeicher zu allokieren. Wir schauen uns das Ganze mal von innerhalb der virtuellen Maschine an. Wir melden uns hier einmal an, starten den Task Manager, weil das wirklich etwas ist, was bisher noch nie in Windows-Betriebssystemen so zu gehen war. Hier sehen wir 700 Megabyte an Arbeitsspeicher. Verändere jetzt die Eigenschaften der VM, mache daraus mal 1200. Wechsel wieder zurück in die virtuelle Maschine und wir sehen sofort 1,2 GB Arbeitsspeicher verfügbar. Das Ganze klappt in beiden Richtungen, das Ganze klappt real-time und wir gucken mal, wie weit wir runterkommen. 600 Megabyte kriege ich hin, ja, das heißt auch die nächste Version vom Windows Server ist jetzt nicht so furchtbar hardwarehungrig, sondern kein Problem. Ich brauche jetzt auch plötzlich gar nicht mehr so viel. In dem Moment, wo wir sagen, der Maximum RAM und wir reden immer noch über statischen Arbeitsspeicher, geht er auch automatisch vom benötigten RAM ein wenig runter. Frage.
Wird das wieder über Ballooning gelöst? Weil oben rechts sehen wir jetzt 1,2 GB.
Ja, das ist von der Technologie dahinter hat sich nichts geändert. Es gibt uns einfach nur ein bisschen Flexibilität dahinter, damit zu arbeiten. Ich glaube, Stand jetzt mit virtuellen Maschinen, mit statischen Arbeitsspeichern in beide Richtungen. In dem Moment, wo ich jetzt versuche, das ein bisschen zu übertreiben und sagen mal, ach, 300 Megabyte sind doch auch gut, dann sagt er, sorry, geht nicht. Das heißt, wir schaffen es nicht, unser Gastbetriebssystem damit lahmzulegen. Und wenn wir schon dabei sind, habe ich auch die Möglichkeit, an der Stelle weitere Hardware-Veränderungen meiner virtuellen Maschine stattfinden zu lassen. Man sieht, SCSI-Controller und Firewall-Schnittstellen sind weiterhin ausgegraut, aber mit Netzwerkkarten kann ich spielen. Ich kann im laufenden Betrieb Netzwerkkarten hinzufügen. Bisher konnte ich immer nur ein Netzwerk auswählen, was vergleichbar ist mit, ich stecke ein Netzwerkkabel in den physischen Server rein. Auch das ist ja im laufenden Betrieb kein Problem. Oder ich nehme es wieder raus und kann im laufenden Betrieb einfach die Anwendung machen. 300 Megabyte sind immer noch zu wenig. Nehmen wir mal 800. Aber die Netzwerkkarten sind sofort da. Und wenn ich in meine virtuelle Maschine schaue, tauchen hier auch sofort die Adapter auf. Die haben jetzt noch keine IP-Adressen, ist noch dabei zu identifizieren. Aber auch das ist im laufenden Betrieb für virtuelle Maschinen der zweiten Generation mit aktuellem Gastbetriebssystem überhaupt gar kein Problem mehr. Stand heute vollkommen. Was ich auch machen kann, ich habe jetzt drei virtuelle Maschinen da drin mit dem charmanten Namen Network Adapter und man sieht hier schon, die erste, die habe ich schon umbenannt. Ich habe die Chance, die per PowerShell umzubenennen und diese Umbenennung wird sich auch read-only auf die Konfiguration im Gastbetriebssystem auswirken, damit ich in der Lage bin, die entsprechenden virtuellen Maschinen zu unterscheiden. Auch das ist per PowerShell dabei möglich. Dadurch habe ich die Möglichkeit, so etwas Ähnliches zu machen wie über Consistent Device Naming für physische Serversysteme. Technisch gesehen hat es nichts miteinander zu tun, denn Consistent Device Naming läuft über den PCI Express Bus, den haben wir jetzt in unserer virtuellen Maschine gar nicht zur Verfügung, sondern es ist wirklich ein anderes Feature, was aber ein sehr ähnliches Ziel verfolgt, nämlich unsere Netzwerkkarten uns benennbar zu machen. Stand heute funktioniert das in der Preview in keiner anderen Kombination mit Gastbetriebssystem und VM-Generation. Was das vielleicht für die RTM bedeutet, kann ich heute noch nicht sagen. So. Dann springen wir einmal zurück in die Präsentation, damit wir mal kurz drüber sprechen können, was sich rechts und links davon noch getan hat. Über den Hyper-V-Manager haben wir gesprochen. Wir können damit ältere Hosts verwalten, genauso wie der Failover-Cluster-Manager, die Mix-Mode unterstützt, habe ich in meinem Hyper-V-Manager eben auch meinen Windows-Server 2012-Host mit verwaltet. Bisher konnte ich immer ausschließlich die aktuelle Version mit verwalten, sowohl die ERSA-Tools als auch der Hyper-V-Manager im Server war nicht in der Lage, Down-Level-Hosts mit zu verwalten. Eine Generation älter können wir jetzt mit dem Hyper-V-Manager lösen. Über Cluster-Rolling-Upgrades haben wir gesprochen, über virtuelle Maschinen haben wir gesprochen, dass das VM-Format nicht mehr automatisch aktualisiert wird, sondern ein per PowerShell angestoßener Prozess ist. Wenn wir uns eine virtuelle Maschine, deren Version wir aktualisiert haben, im Explorer uns einmal anschauen, stellen wir fest, dass das Konfigurationsfile nicht mehr ein XML-File ist. Warum nicht? Aus drei Gründen. Bisher war es ein relativ einfaches, auch für den Menschen durchaus lesbares Format, was beschrieben hat, wie unser Virtual Computer aussieht. Wie soll er heißen, wie viel Arbeitsspeicher bekommt er, an welchen Netzwerkkarten ist er verbunden. Einige experimentierfreudige Kollegen haben das genutzt, um dieses XML-File mit einem WordPad zu bearbeiten. Und kurz gesagt, das hat den einen oder anderen Support-Call ausgelöst. Deswegen ist das jetzt ein Binärfile oder zwei Binärfile, VMCX und VMS, die nicht so einfach durch den Menschen zu bearbeiten sind. Supported war es noch nie, jetzt ist einfach die technische Hürde ein bisschen höher gelegt worden. Der Hauptgrund ist aber, dass die Aufteilung dieser beiden Dateien, insbesondere auch das Format der Dateien, ein viel schnelleres Schreiben und Einlesen der Konfigurationsdateien bedeutet und wir dadurch Performance-Gewinne bekommen. Das heißt, wir haben sowohl Stabilitätsgründe als auch Performancegründe. Jetzt ist die Dauer, ein 3-Kilobyte-File einzulesen und zu verändern, jetzt nicht so immens, aber wenn wir jetzt über 1000 virtuelle Maschinen reden und ein Hyper-V-Cluster verträgt 8000 VMs, dann kommen da schon ein paar Performance-Werte zustande, die man sich hier raus erhofft. Sobald das neue VM-Format aktiviert ist, habe ich auch die Möglichkeit, von den virtuellen Maschinen einem Hypervisor nativ integriertes Changelog-Tracking zu nutzen. Das heißt, mein Backup-Tool merkt, wenn sich entsprechend an diesen virtuellen Maschinen etwas ändert, was blockbasierte Sicherung vereinfacht. Bisher haben die jeweiligen Backup-Hersteller eigene entsprechende Schnittstellen und Filtertreiber dafür schreiben müssen. Und wenn man so ein bisschen in die Microsoft-Support-Datenbank schaut, dann sind durch Filtertreiber ausgelöste Bluescreens eine der häufigsten Absturzursache für Hyper-V-Hosts. Das heißt, auch hieraus erhofft man sich eine höhere Stabilität. Ressourcen on the fly verändern haben wir uns angeschaut. Wir haben Netzwerkkarten hinzugefügt und entfernt. Wir haben Arbeitsspeicher für statisch konfigurierte VMs hinzugefügt und wieder geklaut. Und hier sieht man das Device Naming genannte Feature, mit der ich die Chance habe, meine virtuellen Maschinen vom Host raus umzubenennen. Ich habe innerhalb der virtuellen Maschine keine Möglichkeit, diesen Namen der Netzwerkkarte, die ich am Host vergebe, zu ändern. Das ist auch gut so, denn das Feature ist dafür da, um Ihnen als Hyper-V-Administrator einen Überblick zu geben, welche virtuellen Maschinen sind wo verbunden und nicht den Kollegen in der virtuellen Maschine das Leben leichter zu machen. Thema leichter machen ist eins meiner absoluten Highlights. Dieses Feature, das kann ich noch nicht zeigen, weil es noch nicht integriert ist, aber es ist angekündigt und wird kommen. Wer mit vielen virtuellen Maschinen arbeitet, hatte bisher mit jedem Hyper-V-Versions-Upgrade die Herausforderung, auch seine Integrationsdienste upgraden zu dürfen. Jede neue Hyper-V-Version hat auch immer eine neue Version der Integrationsdienste bedeutet. Es gab ein paar Windows-Updates, die ebenfalls eine neue Version der Hyper-V-Integrationskomponenten mitgebracht haben. Was bedeutet? Installiere ein kleines Päckchen in der virtuellen Maschine und reboote diese VM. Was für 2 bis 3 VMs noch relativ gut mit Downtime und Code zu managen ist, für hunderte und tausende virtuellen Maschinen schon schwieriger wird. Und deswegen bin ich relativ froh darüber, dass die Integrationsdienste jetzt losgelöst sind von der Host-Version vom Hyper-V-Host, sondern einfach nur auf die VM-Version auf dem Host sich beziehen und per Windows-Update aktualisiert werden. Das heißt, ich kann meine ganz normalen Windows-Update und WSO-Server-Einstellungen steuern, wann sollen welche Hosts bitte neue Integrationsdienste installieren und wann sollen sie den hinterher fälligen Neustart machen. Das gleiche Spiel müssen Sie mit regulären Windows-Updates für Ihre virtuellen Maschinen eh machen. Von daher haben Sie dadurch eine sehr, sehr deutliche Vereinfachung des Verhaltens. An der Stelle noch mal ganz kurz der Hinweis, das ist die einzige veränderte Systemvoraussetzung, die mir bekannt ist, im Gegensatz zu Windows Server 2012 R2. Auch die Serverbetriebssysteme brauchen jetzt das CPU-Feature Second Level Address Translation, damit virtuelle Maschinen starten. Das Desktop-Betriebssystem, Windows 8, Windows 8.1, haben das schon immer vorausgesetzt und alle CPUs in den letzten 4,5 Jahren, die ich gefunden habe, supporten dieses Feature. Von daher sollte es kein großes Thema sein, aber auch hier bekommen wir wesentliche Performance- und Security-Optimierungen durch diese Funktionalität und es ist deswegen für alle Hyper-V-Versionen, egal ob Server oder Client, in der Technical Preview zum Starten von virtuellen Maschinen zwingend notwendig. Eines der Features, die daraus entwachsen sind, ist das Thema Hyper-V-Checkpoints, Production-Checkpoints. Wir hatten das auch heute Morgen in der zweiten Session ganz kurz. Wie funktionieren bestehende Snapshots? Alle sagen, ja, das kann man gut mal machen, ist super zum Testen und für Labor geeignet, aber sei bitte im Produktionsumfeld damit sehr, sehr vorsichtig. Was steckt dahinter? In dem Moment, wo ich ein Hyper-V-Snapshot, neudeutsch Checkpoint, wie der aktuelle Begriff in der Windows Server 2012 R2 heißt. In dem Moment, wo so ein Checkpoint erstellt wird, passiert nichts anderes als eine Umleitung aller Schreibzugriffe der virtuellen Maschine in eine neue differenzielle virtuelle Festplatte. Rein vom Host gesteuert. Was kriegt denn der Workload in der virtuellen Maschine davon mit? Gar nichts. Jetzt hat man für Windows Server 2012 R2 mit relativ viel Aufwand eine Applikations-Awareness für Active Directory Domain Controller geschrieben mit VM Generation ID und Co., damit das Anwenden eines Snapshots nicht zu einem Zurücksetzen des gesamten Active Directories führt. Ist eine sehr aufwendige Speziallösung nur für Active Directory. Deswegen gibt es jetzt einen neuen Typ von Checkpoints, funktioniert auch wieder nur für Generation 2 VMs mit Technical Preview im Gastbetriebssystem, wo mein Gastbetriebssystem etwas davon mitbekommt, dass ein Checkpoint erstellt wird und eine VSS-Konsistenz herstellt. Damit ist es völlig egal, welcher Workload in meiner virtuellen Maschine läuft, solange er VSS-fähig ist, und das sind sie aus Backup-Gründen im Regelfall eigentlich alle, kann ich auch davon ausgehen, dass meine virtuelle Maschine zum sicheren Zeitpunkt konsistent ist. Bedeutet, wenn ich einen Snapshot gleichzeitig von einem Checkpoint gleichzeitig auf einer Gruppe von virtuellen Maschinen auslöse, dass ich auch dann die entsprechende Konsistenz dahinter habe. Ist per Default aktiviert, ist der Standardfall für alle neu erstellten Workloads. In dem Moment, wo ein Production Checkpoint nicht möglich ist, zum Beispiel, weil eben das Gastbetriebssystem es nicht kann oder weil ich VSS-Probleme habe, wird auf einen Standard-Checkpoint, das ist die Funktionalität, wie wir sie bisher aus Hyper-V kennen, dabei erstellt als Fallback. Ich habe auch die Möglichkeit zu sagen, ich verbiete für virtuelle Maschinen Checkpoints. Insbesondere, wenn Sie virtuelle Maschinen für Kunden zur Verfügung stellen, sagen, ja, ich möchte jetzt nicht, dass du so schnell hier Speicherplatz verschwendest, haben Sie die Chance, das granular zu steuern. Hier hat sich also einiges getan. Da wir morgen angefangen haben mit Hyper-V Replica, auch nahe dem Ende nochmal hier eine ganz kleine Verbesserung. Wer mit vielen Hyper-V Replica VMs gearbeitet hat, der hat ab und zu mal geflucht, nämlich dann, wenn er virtuelle Festplatten den Quell-VMs zur Verfügung gestellt hat, dann durfte er nämlich die gleiche Konfiguration mit seinen Replikaten wiederholen. Denn es wurden die Inhalte der virtuellen Maschinen repliziert. Das äußere Konfigurationsfile hat die Veränderung an der Stelle erstmal nicht mitbekommen und neue Festplatten nicht automatisch mitrepliziert. Das hat sich jetzt verändert. In dem Moment, wo an der Quell-VM ein neuer virtueller Datenträger hinzugefügt wird, wird er auch automatisch dem Replikat-Set mit hinzugefügt. Und weil wir über so viele Features reden, zum Abschluss all das, was jetzt sonst noch so getan sind, im Wesentlichen die Punkte, die auch heute Morgen schon angesprochen wurden, wenn der Session war, deswegen gehe ich aus Zeitgründen da nicht ins Detail. Wir haben Support für neue Grafik-Workloads statt DirectX 3D, jetzt mittlerweile auch OpenGL und OpenCL in der Version, dass das Thema Desktop-Virtualisierung, Remote Desktop Session Host, Terminal Services etc. ein bisschen einfacher macht. Und extra für die Surface-Fans unter Ihnen haben wir jetzt die Unterstützung von Hyper-V-Workloads für Connected Standby. Hat den charmanten Vorteil, dass die virtuellen Maschinen, die auf diesem Notebook laufen, einfach automatisch entsprechend gestoppt werden, ohne dass ich Funktionalität verliere, wenn ich jetzt hier den Notebook-Deckel einfach zuklappe. Wir haben am Morgen gehört, ein Großteil oder ein größerer Teil der Workloads auf Azure zum Beispiel sind heute Linux-Betriebssysteme. Hyper-V ist vollständig zertifiziert zum Betreiben von Linux-Workloads, Serversysteme, überhaupt gar kein Problem dahinter. Man hat ab und zu mal Schlagzeilen gesehen, ja, die Linux-Kollegen schimpfen ein bisschen, dass Microsoft jetzt Secure-Boot-Funktionalitäten in den Windows-Server eingeführt hat, dass also nur noch validierte Boot-Header gestartet werden können, hat ganz klar die Zielsetzung, dass eben Angriffe auf den Boot-Sektor erschwert oder in dem Fall unmöglich gemacht werden sollen. Microsoft hat für die Technical Preview auch die ersten Linux-Derivate mit Secure-Boot-Keys ausgestattet. Und zwar nicht nur einzelne Versionen, sondern man vertraut den entsprechenden Anbieter der Distribution soweit, dass sie selber ihre eigenen Versionen mit Secure Boot Keys ausstatten dürfen und deswegen nicht jedes Mal auf Microsoft warten müssen, wenn sie ein neues Release rausbringen möchten. Zum Thema Storage hat sich eine ganze Menge getan, genauso zum Thema Clustering wesentlich mehr, als ich jetzt in dieser Session behandelt habe und behandeln konnte. Zu beiden Themen haben Sie dedizierte Sessions hier auf dem Technical Summit. Die Cluster-Session ist, glaube ich, morgen, die Storage-Session müsste heute sein, beides im Datacenter-Track, ich weiß aber noch nicht genau, in welchem Raum. So viel als Überblick, was heute in der Technical Preview drinsteckt. Das ist noch längst nicht alles, was Hyper-V an neuen Funktionalitäten für die nächste Version bekommen soll, aber das ist das, mit dem Sie heute rumspielen können. Sowohl in den Folien, in den Notizfeldern als auch in den Blog-Einträgen, auf die ich verwiesen habe, finden Sie die entsprechenden Anleitungen, PowerShell-Commandlets, das zu tun. Hier ist nochmal der Link zum German Virtualization Blog, wo all die Features, die ich heute vorgestellt habe, nochmal ausführlicher in schriftlicher Form dargelegt worden sind. Ansonsten stehe ich jetzt gleich nach der Session vor der Tür am Ask the Expert Stand für Fragen zur Verfügung, aber ein, zwei Fragen gönnen wir uns noch hier in der Runde. Fragen? Da hinten.
Ich habe eine Frage zu den neuen Checkpoints.
Ja.
Ausgenommen, dass ein VSS getriggert wird, führt es ja zum Beispiel im SQL-Server oder im Exchange-Server dazu, dass der dann seine Logs freigibt.
Kommt letztlich davon, wie der Workload konfiguriert ist, aber möglich ist das. De facto sieht ein Production-Checkpoint für den Workload genauso aus, als ob ein Backup erstellt wird. Kann ich inhaltlich nichts zu sagen, ich gehe aber ganz stark von aus. Hängt natürlich so ein bisschen vom Workload ab, da es aber bisher konfigurierbar ist, gehe ich ganz stark von aus. Ja. Weitere Fragen? Ja, es gibt eine Roadmap. Punkt. Es gibt weder eine Ankündigung, wann das nächste Preview-Release kommen wird. Es ist klar gesagt, es wird noch welche geben, bevor es eine RTM-Version geben wird. Wann und wie viele ist völlig unbekannt. Es ist auch bisher nicht veräußert oder geäußert worden, welche weiteren Features es noch nach Hyper-V oder angeschlossenen Themen schaffen werden. Wir haben heute Morgen von Jeff Woolsey mit dem Thema Shared Nothing, Storage Spaces schon eins gehört. Das war bisher eins, das schwirrte seit längerem Microsoft intern rum, wurde aber bisher nicht nach draußen kommuniziert. Deswegen können wir alle sehr froh sein, dass wir diese Ankündigung bekommen haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, da ist noch einiges mehr im Feuer als das, was wir heute in der Technical Preview sehen. Wann und was kommt, da äußert sich Microsoft aber bisher überhaupt nicht öffentlich zu. Gut, wenn weitere Fragen aufkommen, kommen Sie einfach einmal gleich um die Ecke vor der Tür. Ich möchte Sie jetzt nicht von Ihrer kurzen Pause abhalten. Sage vielen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich freue mich, dass so viele von Ihnen den Weg gefunden haben in diese Session. Und wie gesagt, freue ich mich auf Feedback, Diskussionen, Feature-Wünsche, die ich dann gerne an die entsprechenden Microsoft-Kollegen weitertrage. Vielen Dank und schönes Event noch. Applaus